Himmel und Erde, künstlerische Feldarbeit unter Obstbäumen, war ein Projekt des Kunst- und Kulturvereins Alte Schule Baruth im Jahr 2016. Es setzte sich vom winterlichen Baumschnitt bis zur herbstlichen Ernte mit einer verwilderten Streuobstwiese in Brandenburg auseinander. Kuratiert wurde Himmel und Erde von Dietrich Oltmanns, Axel Schmidt und Miriam Wiesel. Himmel und Erde brachte an jeweils einem Wochenende im Monat gemeinsame praktische Arbeiten mit Einladungen von Künstlerinnen und anderen Vortragenden zusammen. Sie beschäftigten sich mit den Themen Gärten, Landwirtschaft und Nahrungsmittel. So wurde ein temporärer Raum geöffnet, in dem sich verschiedene Disziplinen und Formen des Wissens begegnen und austauschen konnten. Jetzt, im August 2017, erscheint das gleichnamige Buch Himmel und Erde, in das wir einen kurzen Einblick geben. Aus ihren eigenen Texten lesen der Fotograf Dietrich Oltmanns, der Übersetzer und Kleingärtner Herwig Engelmann sowie die Imkerin und Autorin Erika Meyer.
Mein Name ist Dietrich Oltmanns, ich bin Fotograf und habe 1990, also schon vor ziemlich langer Zeit, in Leipzig in Kleingärten Fotografien gemacht. Die Fotos sind heute etwas Besonderes, weil sie entstanden sind, bevor die kleinen Gärtner in die Baumärkte stürmten und sich dort mit allen möglichen industriellen Material eindeckten. Die Ankunft des Gärtners, Leipziger Kleingärten um 1990. Gärten können vieles sein, vielerlei Funktionen haben, vom Klostergarten bis zum Lustgarten, vom Landschaftsgarten bis zur Parkanlage. Ob Streuobstwiesen dazugehören, wäre zu diskutieren. Meist fehlt ihnen ein wichtiges Gartenelement, die Abgrenzung nach außen, die ehemals Schutz vor der Wildnis und Eindringlingen bot. Hier soll nun eine andere Eigenschaft von Gärten im Mittelpunkt stehen, eine, die sich besonders eindrücklich im parzellierten Kleingarten zeigt, wo die Tätigkeiten des Gärtners, Planers, Nutzers oder Besuchers in einer Person zusammenfallen. Der Garten als Betätigungsfeld. Dort könnte eine Art Tun überleben, die in Wirtschaft und Gesellschaft immer seltener zu finden ist, nach der aber unbestritten eine Sehnsucht besteht. Erstens, dieses Tun ist weitgehend selbstbestimmt, lässt Raum für Fantasie und eigene Impulse. Wo sonst findet man das heute im Arbeitsleben? Zweitens, es schlägt eine Brücke zur Natur durch stattfindende Agrikultur. Säen, Pflanzen, Pflegen, Ernten, das sind elementare und überschaubare Tätigkeiten. Drittens, das abwechslungsreiche Spektrum anfallender Arbeiten lässt einen die eigene Lebendigkeit im Tages- und Jahreskreis stärker spüren und erhält auch noch gesund. Es hat viertens ein nützliches Ziel, Lebensmittel für den Eigenbedarf. Für viele Leute ist eine gewisse Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln ihnen bekannter Herkunft wieder wichtig geworden. Der Gärtner schafft sich so einen Bereich, in dem er nicht Konsument, sondern Agent, Agierender ist. Und das ist unter marktwirtschaftlichen Verhältnissen bereits ziviler Ungehorsam. Gärten als Betätigungsfeld. Das Tun des Gärtners ist nicht Selbstzweck. Es soll ihm eine Balance aus Muße und Tätigsein ermöglichen. Es nimmt damit die eigenen Bedürfnisse ernst und stellt sie ins Zentrum. Der Garten soll eine Zuflucht vor den Zumutungen der Welt verkörpern, sein Terrain als kultiviert, das heißt einer wie auch immer gearteten Wildnis entgegenstehend, gekennzeichnet sein. Dazu bedarf es Barrieren, Abgrenzungen, die den Beginn des Gestalteten markieren. Gleichzeitig gilt es, das tierische Wilde als die eigenen Bemühungen gefährdend fernzuhalten. Womit wir bei den Zäunen wären. Bei der Anlage von Gärten jeglicher Art taucht gleich zu Beginn der Begriff Gestaltung auf. Er ist unvermeidbar, aber auch problematisch. Möglicherweise ist Kultur überhaupt nur als Gestaltete für unser Sensorium wahrnehmbar. Es gibt ein interessantes Bild von René Magritte, La Concession Romain, 1 aus dem Jahr 1933. Darauf sieht man vor einem Fensterausblick eine Staffelei, auf der als Bild im Bild ein Gemälde steht, dessen Sujet eine Landschaft nahezu bruchlos mit dem Ausblick derselben Landschaft verschmilzt. Provisorien, Gärten als Betätigungsfeld zeigten sich mir 1990 auch als Orte zahlreicher Provisorien, also Anordnungen, die mit landläufig unzureichenden Mitteln ihr Ziel erreichen. Hier drückten sich für mich Improvisationsgabe und Erfindungsgeist aus, die den auslösenden Mangel, sei er nun dem Augenblick geschuldet oder prinzipieller Natur, irgendwie souverän überwanden. Erstaunlicherweise fand ich immer wieder Ensemble, deren Zweck oder Sinn ich nicht auf den ersten oder zweiten Blick deuten konnte, die aber durch ihre Ausstrahlung berührten und zu denken gaben, ähnlich wie Kunst es im besten Fall erreichen kann.
Mein Name ist Herwig Engelmann, ich bin Übersetzer und Kleingärtner in Berlin-Rosenthal und habe vor ein paar Jahren einen Internetkonfigurator für Gemüsebeete entwickelt. Und nun stehe ich da an einem Sonntagmorgen im Sommer auf einem Trockenmoorboden in Barut unter den Kronen alter Obstbäume. Der Giersch wuchert dort fast hüfthoch, dazwischen rankendes und klebriges Kraut. Jeder Schritt darin ein Rausch der stummen, ätherischen Proteste. Ein paar Sonnenblumen sind zu erahnen, vereinzelte Johannisbeeren und Andeutungen eines Kartoffelfeldes, in einem toten Baum ein Hochstand mit Beuten darauf. Die Obstwiese muss gemäht werden. Das Ausholen und Bahnenziehen beginnt im Kopf. In meinen Händen eine schon gedengelte und geschärfte Sense an einem wunderbar leichten Wurf aus altem, schon halb vergeistigtem Holz, Material wie für fliegende Schiffe, aus Dietrich Oltmanns persönlichem Arsenal. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine mehr in der Hand gehabt. Erst vor kurzem hat mir mein alter Gartennachbar vor seinem Abschied eine uralte, viel zu kleine, mürbe Krücke aus Ostpreußen überlassen. Die reicht gerade so für meine 35 Quadratmeter Kleingartengras und erinnerte mich daran, dass ich zu diesem Gerät eine innige Beziehung hege. Mein Vater, selbst schon reiner Großstädter, hat mir als ungefähr 10-Jährigem den Umgang damit beigebracht. Seine leicht schwankend über die Wiese ziehende Gestalt, das Flitzen der kaum zu sehenden Eisenschlange durch das Gras, das kaum merkliche Vorrücken seiner Schritte gegen die Wand der fallenden Gräser, das Hin und Her und das Kratzen des Wetzsteins, sein Spucken auf das Blatt beim Dengeln, die drohenden Glockenschläge seines Hammers auf dem Stock, der Rhythmus dieser Schläge und Streiche, dieses zur Kunst gesteigerten Wütens gegen den Urwuchs, dieses Schleifens. All das reicht weiter zurück, als ich denken kann und ist mir fast so nahe wie mein Herzschlag und Atem. Bogenschießen konnte ich nie. Die Sense war mein Zen. Dabei bin ich natürlich noch viel mehr als mein Vater und abgesehen von oder vielmehr Kraft meiner kompensierenden, sporadischen Aufenthalte in einem wilden, fast unbestellten Garten am Rand des Wienerwaldes, reines Stadtkind. Meine Verbindung zur Landwirtschaft ist allein die Kindheit meines Vaters, der in den Nachkriegssommern auf einem alemannischen Bauernhof als Grundschüler das war, was man heute einen Kindersklaven nennen würde. Der dort neben vielem anderen über das Leben auf dem Land eben auch gelernt hat, wie man mit der Sense umgeht. Für den die Sense später ein Werkzeug war, das sehr viel mehr und noch ganz anderes bearbeitete als nur Gras. Jedes Jahr wieder das gleiche Gras. Und von dem ich merkwürdigerweise, ohne Ahnung von all dem, genau dieses tiefe Abarbeiten von etwas, von allem, im schweigenden Kampf gegen das unendlich stille Gras gelernt und übernommen, es zu einem Teil von mir selbst gemacht habe. Wer mäht, so meine Erfahrung, wird selbst zu Gras. Das Gras ist, zumal für ein Kind, ein zäher Gegner. Es wächst hoch und undurchschaubar dicht, es biegt sich und rankt sich um den Wurf oder es lenkt die Spitze des Blattes in die Erde, aus der sie sich nur mit schwerem Gezerre wieder lösen lässt. Der Kampf mit dem Gras ist eine ununterbrochene Erschöpfung, eine Verirrung. Der Fortgang so allmählich, dass er dem noch rudimentären Zeitsinn entgeht. Das Gras redet nicht, es regt sich nicht, und auch die Sense schweigt, solange sie nicht arbeitet. Schon beim ersten Ausholen mit dem Mordgerät, im Angesicht der Gräser und Blumenphalanx, verschwindet jeglicher Klang und jede Gestalt eines Wortes oder Gedankens aus dem Sinn. Jetzt, im einstigen Moor von Barut, schwinge ich mich in den Reihen neben den anderen durch einen Trollwald aus grotesk strotzendem Riesengirsch. Und das ist beinahe wie ein Tanz. Streifen um Streifen legen wir die taunassen, fetten Stängel um und sie fallen, nun ja, für meine Ohren geradezu lachend. Ein Teppich aus weichen, welkenden Blättern deckt den schwarzen Boden zu. Es erscheinen allmählich das Kartoffelbeet, die Johannisbeeren, der Obstgarten, die Holzleiter hinauf zu der Plattform, auf der die Beuten stehen.
Zum Abschluss liest Erika Meyer einen Auszug aus ihrem Text Anziehungskraft, Raum, Vernetzung, das Bienenjahr.
Juli, Linden. Der meiste Landhonig in Deutschland ist Rapshonig. Der klassische deutsche Stadthonig ist Lindenhonig. In Berlin gibt es schon seit mehreren hundert Jahren Lindenbäume. Das preußische Königshaus hat bereits Lindenbäume pflanzen lassen. Lindennektar haben wir genug in der Stadt. Deswegen ziehen viele Berufsimker mit ihren Bienenvölkern nach Berlin, um Lindenhonig zu ernten. Dann verdoppelt sich die Bienendichte in der Stadt. Vielerorts auf dem Land blüht nichts mehr. Im Süden Deutschlands honigt bei günstigter Witterung ab August der Wald. Die Bienenvölker sind immer noch groß und brauchen Nahrung. Wenn Imker vor der Wahl stehen, ihre Bienenvölker zu füttern, wenn nicht genug Nahrung zu finden ist, oder sie in die nächste Stadt zur Lindentracht zu stellen und anschließend Lindenhonig zu ernten, dann entscheidet man sich fürs Wandern. Bienenvölker brauchen eine Grundversorgung mit Eiweiß, Blütenstaub und Kohlehydraten, Nektar. Sie mögen Vielfalt. In den Stadtgebieten finden sie heute eine vielfältigere Nahrung als auf den großen monokulturellen Landwirtschaftsflächen. Doch wer bestäubt die Bäume und Blumen am Waldrand, deren Früchte den Wald- und Wiesentieren im Winter als Nahrung dienen? August. Räuberei. Der August ist einer der schwierigsten Monate im Imkerjahr. Während Ferienstimmung herrscht, geht es bei den Bienen um die Vorbereitung des Winters. Im Juli wurde ihr Honig geräubert. Jetzt füttert der Imker Zuckerlösung, die im Nu umgearbeitet werden muss. Die Volksstärke nimmt bereits ab, die Vermehrungsrate der Milben steigt an. Das Wichtigste ist, dass die jungen Bienen, die in den nächsten 6 Wochen schlüpfen, gesund sind. Sie sind es, die bis zum März leben werden. Gut ist, wenn die Säurebehandlung gegen die Milben bald abgeschlossen ist. Die Bienenvölker müssen einiges ertragen. Vielerorts kommen noch die Wespen, die über die Völker herfallen. Die roten Beeren der Ebereschen kündigen bereits den Spätsommer an. Sogar die Hummeln sind aufgeregt. Dort kommt es im August zu Begattungsflügen und die alten Königinnen werden aus dem Stock getrieben. Also Vorsicht vor Wildbienen. September. Honig. Die Frucht- und Samenbildung des Jahres ist weitgehend abgeschlossen. Im Bienenvolk leben immer mehr Winterbienen. Der Stock stellt sich um. Bei warmen Temperaturen kann noch bis Mitte des Monats gefüttert werden. Früher wurden die Bienenvölker nach dem 15. September nicht mehr geöffnet. Heute werden sie im Winter zusätzlich mit Säure behandelt. Der Honig ist mittlerweile zur Ruhe gekommen. Er hat sich abgekühlt und ist zähfließend. So fülle ich ihn in die Gläser ab. Jetzt verlässt er meinen Honigraum und schwärmt in alle Richtungen aus. Die Stimmungen des Sommers sind darin gefangen, die Düfte der Bäume konserviert. Welcher Honig schmeckt in diesem Jahr am besten? Ich schaue in meine Unterlagen, wie das Wetter war und wie viel Honig jedes Bienenvolk gebracht hat. Denn auch sie haben unterschiedliche Vorlieben. Das eine sammelt süßeren Nektar, das andere macht aus dem gesammelten Nektar etwas herberen Honig. Die Mischung der Bienenvölker eines Standes macht den Honig aus. Ein Spiel mit vielen Unbekannten. Anhand von Pollenanalysen kann man genau bestimmen, wie sich ein Honig zusammensetzt.